Die Leichen des Ehepaares Derek und Nancy Haysom werden auf ihrem Anwesen in Lynchburg in Bedford County, Virginia, entdeckt. Bald verhärtet sich der Verdacht gegen die Tochter der Ermordeten, Elizabeth Haysom, und ihren Freund, den deutschen Diplomatensohn Jens Söhring. Nachdem Söhring von den ErmittlerInnen gebeten wird, Fingerabdrücke und andere Vergleichsproben abzugeben, setzen beide sich im Oktober 1985 ins Ausland ab. Das Verschwinden der zwei Hauptverdächtigen bringt die Ermittlungen in Bedford County zunächst zum Erliegen. Eine Abfolge diverser Zufälle führt schließlich knapp ein halbes Jahr später, am 30. April 1986, dazu, dass Söhring und Haysom in London zunächst wegen Scheckbetrugs festgesetzt werden. Das System Söhring. Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022. Achtung! In diesem Podcast wird explizite körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wir empfehlen den Inhalt deshalb erst ab 18 Jahren. Folge 2 von 8. Die Geständnisse. Juni 1986. Jens Söhring und Elizabeth Haysom befinden sich in Gewahrsam der Londoner Polizei. Festgenommen wegen Scheckbetrugs, den sie gestehen. Derweil stößt der Polizist Terry Wright im Gepäck der beiden Festgenommenen auf eine Art Reisebericht, in dem er zu lesen beginnt. Das Tagebuch.
Do you know, when I went through their correspondence.
Ich habe mich durch ihre ganze Korrespondenz gewühlt. Sie hatten einen riesigen Koffer voller Papierkram, Bücher, Mappen, Notizen, Notizbücher, lose Blätter, Zeitschriften, alles Mögliche. Es gab eine Soldier of Fortune Zeitschrift. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ich bin alles durchgegangen.
Bei Soldier of Fortune handelt es sich um ein höchst kontroverses Magazin, das sich vor allem an SöldnerInnen richtet. Der Inhalt kreist unter anderem um militärische Ausrüstung, aber auch um Tötungsmethoden. Laut der New York Times werden 1992 darin sogar versteckte Anzeigen von AuftragsmörderInnen gefunden, die in verschiedenen Mordfällen eine Rolle spielen.
Um ihr Eigentum zu sichern, haben wir alles beschlagnahmt. Darunter war auch ein Haufen Briefe. Das wusste ich damals noch nicht, aber eine Sache, die mir quasi sofort in die Hände fiel, war ein Tagebuch. Ich nenne es so, obwohl es eigentlich eine Sammlung von Notizen ist, die in Tagebuchform geschrieben sind. 1986 war es für mich ein Tagebuch und seitdem wird es auch so genannt.
Das sogenannte Tagebuch. Terry Wright wundert sich noch immer über dieses Fundstück.
I don't know why they kept all that correspondence.
Keine Ahnung, warum sie diese ganze Korrespondenz aufbewahrt haben. Offensichtlich wurde einiges davon auf ihrer Reise geschrieben. Ich weiß nicht, warum sie die Kopien der Briefe aufgehoben haben. Schon seltsam. Hätten sie diese nicht aufgehoben, wäre ich nicht misstrauisch geworden. Sie hätten in Großbritannien wahrscheinlich ein Jahr wegen Betrugs gesessen und wären anschließend weitergereist. So wären ihre falschen Identitäten von offizieller Seite bestätigt worden. Sie wären unter ihren falschen Identitäten vorbestraft gewesen.
Doch es kommt anders. Wright beginnt, in den Tagebuchnotizen zu lesen und stößt nicht nur auf Reiseberichte der beiden, sondern auch auf verdächtige Einträge.
Es gab Einträge darüber, dass sie Fingerabdrücke in ihrem Zimmer weggewischt, ihr Auto gesäubert und dieses dann am Flughafen abgestellt haben. Ich fand das sehr verdächtig. Ein Tagebucheintrag hat mich wirklich misstrauisch gemacht. In dem ist die Rede davon, dass ihr Fall möglicherweise aufgedeckt würde. Vielleicht hat Jens während der Bedford-Vernehmung Fingerabdrücke auf dem Kaffeebecher hinterlassen.
Wright konfrontiert Söhring und Haysom mit seinen Erkenntnissen.
Ich habe sie gefragt, warum sie sich solche Gedanken wegen der Fingerabdrücke machten. Sie sagten, es wären nur Ideen für ein Buch. Wenn ich sage sie, dann meine ich Jens Söhring. Er sagte das. Jedenfalls war ich mit der Antwort nicht zufrieden.
Noch kann Wright keine Schlüsse aus den Tagebucheinträgen ziehen. Doch dann macht er in den Briefen, die sich in Söhrings und Haysoms Gepäck befinden, eine entscheidende Entdeckung.
There was one letter there that was addressed to Officers Reed and Gardner.
Einer der Briefe war an die Officer Reed und Gardner gerichtet. Ein anderer beginnt mit »Liebe Mama, lieber Papa«. In diesen Briefen schreibt Söhring Dinge wie »Ich bin mir sicher, die Polizei wird denken, dass unser Verschwinden aus Amerika etwas mit dem Tod von Elizabeths Eltern zu tun hat. All diese kleinen Dinge zusammen haben mich sehr, sehr misstrauisch gemacht und ich habe weiterhin alles gelesen, was aus ihrem Besitz stammte. Ich wusste nicht, wo Bedford liegt, denn es gibt mehrere Bedfords in Amerika. Höchstwahrscheinlich war Virginia gemeint, denn wie sich herausstellte, war er Student an der Universität von Virginia. Aber Reed und Gardner konnte ich nicht ausfindig machen.
So what I did, on a Thursday,
an einem Donnerstag habe ich sie aus ihrer Zelle geholt. Wir haben auf dem Gang vor dem Gericht gewartet, bis ihr Fall dran war. Ich habe sie sich küssen und umarmen und ein bisschen miteinander reden lassen. Sie hatten sich eine Woche lang nicht gesehen. Als sie es nicht erwarteten, fragte ich, wer sind Reed und Gardner? Elizabeth Hasten war wirklich geschockt. Jedenfalls wirkte sie auf mich so. Sie sagte gar nichts. Söhring ergriff sofort das Wort und sagte, oh, das sind zwei Privatdetektive, die beauftragt wurden, um Elizabeth zu finden, nachdem sie aus der Schule abgehauen war.
Wright hat mit seiner Bemerkung bei Söhring und Hasem die richtigen Knöpfe gedrückt. Nicht eine Sekunde glaubt er Söhring die Geschichte über die angeblichen Privatdetektive. Er begibt sich zurück zur Polizeistation und erhält kurz darauf einen Anruf. Der Sweetie Pie-Brief.
And it seems that my question frightened Söhring.
Scheinbar hat meine Frage Söhring so sehr erschreckt, dass er einen Brief an Elizabeth geschrieben und einen Aufseher darum gebeten hat, dass man ihn ihr gibt. Aber stattdessen rief der Aufseher mich an. Ich ging runter und nahm den Brief, die Notiz oder wie auch immer man es nennen will, entgegen. Es war ungefähr eine Dreiviertelseite von einem etwa 12 bis 15 Zentimeter großen Notizblock. Auf der ersten Seite stand nur, wie sehr er sie vermisse und sowas. Aber auf der zweiten Seite, etwa nach zwei Dritteln, stand, vernichte alle schriftlichen Beweise aus Bedford und mach dir keine Sorgen wegen der Bemerkung des Polizisten. Wenn sie etwas wüssten, hätten wir es schon längst herausgefunden.
Sweetie Pie, ich liebe dich. Bitte glaube mir, dass ich dich und nur dich liebe und immer lieben werde. Vernichte alle schriftlichen Beweise über Bedford. Mach dir keine Sorgen wegen der Bemerkungen des Polizisten. Spätestens in zwei Wochen wird er aufhören zu suchen. Und selbst wenn er Erfolg hat, wird sich niemand dafür interessieren. Sonst wären wir schon längst in den entsprechenden Computern erfasst.
So when I read that, that
als ich das las, war ich überzeugt, dass er eine schwere Straftat begangen hatte. Ich wusste nur nicht genau welche. Ich tippte auf Mord, schloss nach und nach andere Straftaten wie terroristische aus. Ich wusste nur, dass sie etwas getan hatten. Es gibt tatsächlich mehrere Briefe von ihm, die mit Sweetie Pie beginnen, aber ich nenne diesen den Sweetie Pie-Brief, weil der mich schließlich auf die richtige Fährte gebracht hat.
Transatlantische Zusammenarbeit. Wright scheint auf der richtigen Spur zu sein. Doch die Suche nach den US-amerikanischen Polizisten Chuck Reed und Ricky Gardner gestaltet sich Mitte der 1980er Jahre schwieriger als gedacht. Terry Wright.
Ich habe also bei allen möglichen Polizeidienststellen angerufen. Doch alle sagten, nein, wir wissen nichts darüber. Ich hatte schon bei Interpol nachgeforscht, ich habe in den USA gesucht, ich habe in Kanada gesucht und in sämtlichen europäischen und asiatischen Ländern, durch die sie gereist waren, bevor ich sie verhaftet habe. Ich wusste ja aus ihrem Tagebuch, wo sie gewesen waren.
Ricky Gardner erinnert sich.
Unser Dienststellenleiter rief mich über Funk an und sagte, es gäbe da jemanden, der mich sprechen wollte. Ich sagte okay und nahm das Gespräch an. Die Person mit einem sehr starken britischen Akzent stellte sich als Kriminalpolizist Terry Wright vor, aus Richmond, England. Er sagte, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich sagte, natürlich. Er fragte, kennen Sie Elizabeth Hasem und Jens Söhring? Und ich sagte, ja, tue ich. Und er sagte, nun, ich werde Ihnen noch ein paar weitere Fragen stellen. Ich sagte, sicher. Er fragte, sind Ihre Eltern tot? Und ich sagte, ja, sind sie. Und er fragte weiter, wurden sie ermordet? Und ich sagte, ja, wurden sie. Und er sagte, Mr. Gardner, wollen Sie vielleicht nach England kommen?
Der leitende US-amerikanische Ermittler Ricky Gardner und der zuständige Staatsanwalt Jim Updike fliegen nach London. Dort werden sie von den britischen Ermittlern Kenneth Beaver und Terry Wright bereits erwartet.
So, the first thing that I did was to show the Americans.
Als erstes habe ich den Amerikanern die Briefe und das Tagebuch gezeigt, das ich gefunden hatte. Für sie war das zusätzliches Beweismaterial. Sie hatten bereits Verdacht geschöpft in den USA, aber das reichte nicht aus, um Haysom und Söhring verhaften zu können. Der Kilometerstand des Wagens war doppelt so hoch, wie man erwartet hätte. Viele ungeklärte Umstände, aber keine wirklich handfesten Beweise. Und jetzt wurden sie mit den Briefen konfrontiert, die ich gefunden hatte. Vor allem mit dem Tagebuch, in dem es die verdächtigen Einträge über das Entfernen von Fingerabdrücken im Auto und im Zimmer gab und die Sorge über die Fingerabdrücke auf der Kaffeetasse. Das alles war eine Ergänzung zu dem, was die Amerikaner schon hatten. Als wir mit den Vernehmungen begannen, wussten wir natürlich nicht, was die beiden sagen würden.
Die Vernehmungen.
On June the 5th, when Haysom and Söhring were taken back to Richmond.
Als Haysom und Söhring am 5. Juni zur Polizeiwache in Richmond zurückgebracht wurden, kamen sie in getrennte Zellen. Das Erste, was wir gemacht haben, war Jens Söhring zu vernehmen. Wir hatten überhaupt keine Zeit, mit Elizabeth zu sprechen. Sie musste warten. Söhring war bereit, mit uns zu sprechen, worüber wir sehr froh waren. In der allerersten Vernehmung haben wir ihn nur zu Hintergründen befragt. In welcher Beziehung er zu Elizabeth und zu ihren Eltern stehe und in welcher sie zu ihren Eltern stand und so weiter. Wie erwartet, sagte er, alles sei bestens gewesen. Es hätte keinerlei Probleme gegeben.
Söhring versucht, auf die Ermittler einen unauffälligen Eindruck zu machen. Gleichzeitig lenkt er die Verhöre, indem er erlaubt, was aufgezeichnet werden darf und was nicht. Wright und seine Kollegen bohren weiter nach, denn sie haben eine weitere verstörende Korrespondenz zur Hand.
Wir haben ihn immer wieder mit diesem Brief konfrontiert, mit den Dingen, die sie gesagt haben, wie zum Beispiel, warum legen sich meine Eltern nicht hin und sterben? Weißt du, ich wünschte, sie würden einfach über den Rand einer Klippe fahren und all das.
Mein Vater fuhr heute Mittag beinahe über eine Klippe. Er wurde fast von einem Baum erschlagen, als er nach Hause kam. Und er fällt immer wieder um. Und meine Mutter fiel betrunken ins Feuer.
Und in Söhrings, ich nenne ihn den Psychobrief, in seinem langen, ausschweifenden Brief sagt er Dinge wie: Weißt du, es gab in letzter Zeit eine Menge Einbrüche in deiner Gegend. Vielleicht gibt es noch einen weiteren. Doch dieses Mal könnte es anders ausgehen.
Die Tatsache, dass es in der Gegend viele Einbrüche gegeben hat, eröffnet die Möglichkeit für einen weiteren unter grundsätzlich gleichen Bedingungen. Nur diesmal werden die unglücklichen Besitzer...
Trotz der Konfrontation mit den Briefen scheint Söhring der Schlagabtausch mit den Polizisten zu gefallen.
Während wir ihn Tag für Tag vernahmen, waren wir uns ziemlich sicher, dass er dieses mentale Gefecht zwischen uns tatsächlich genossen hat. Er hat ständig dazugelernt. Es hatte fast etwas von: Ich bin zu schlau für euch Leute.
Söhrings Geständnisse. Doch aus Sicht von Terry Wright überschätzt Jens Söhring seine eigene Intelligenz. Eine fälschliche Annahme bringt ihn am 5. Juni 1986 dazu, die Tat zu gestehen.
I've often been asked, why on earth did...
Ich bin schon oft gefragt worden, warum in aller Welt Jens Söhring gestanden hat. Er behauptet natürlich, dass er ein falsches Geständnis abgelegt hat, um seine Freundin zu retten. Er hat sie während der Vernehmung alles andere als geschützt. Er hat sie sofort als Mitverschwörerin bezeichnet. Aber die Frage bleibt, wieso hat er überhaupt mit uns geredet? Ich denke, die Antwort darauf ist, weil er dachte, wir hätten das Überwachungsvideo aus dem Hotel. Er dachte, wir hätten seine Fingerabdrücke vom Tatort und er dachte, dass durch das Leugnen der Tat die Sache noch schlimmer werden könnte, wenn er in die USA zurückkehrt.
Bei dem eben genannten Hotelvideo handelt es sich um Aufnahmen der Überwachungskamera im Fahrstuhl des Marriott Hotels in Washington, D.C., das Söhring und Haysom für ihr Alibi benutzen. Laut eigener Aussage entsorgt Söhring seine blutverschmierte Hose nach der Tat in einem Müllcontainer und kehrt zum Haus der Haysoms zurück. Dort verbindet er eine Schnittverletzung an seiner Hand mit einem Handtuch und wickelt sich ein Bettlaken der Haysoms um die Beine. So fährt er zurück nach Washington und betritt das Hotel ohne Hose. Söhring selbst weist die Polizisten im Verhör darauf hin, dass auf dem Video zu sehen sein müsste, wie er ohne Hose nachts ins Hotel zurückkehrt. Die Aufnahmen aus der Überwachungskamera existieren nicht. Die Kameras im Marriott Hotel filmen die Räumlichkeiten an jenem Wochenende, zeichnen aber nichts auf. Auch Söhrings Fingerabdrücke können nie am Tatort nachgewiesen werden. Doch die Polizisten lassen Söhring vorerst in dem Glauben, seine Annahmen seien korrekt.
Natürlich haben wir ihm auch nichts anderes gesagt. Wir haben einfach keine Frage dazu beantwortet.
4 Tage lang befragen ihn Kenneth Beaver, Terry Wright und Ricky Gardner zu den Ereignissen in der Mordnacht. Jens Söhring beschreibt Schritt für Schritt seine Erlebnisse am Abend des 30. März 1985. Seine Ausführungen stimmen mit den am Tatort sichergestellten Spuren überein. Am 8. Juni schließlich geht Söhring bei seiner Beschreibung des Tathergangs ins Detail.
Die meiste Zeit hat er gesessen, aber er ist auch aufgestanden und hat es nachgespielt. Er hat mit seinen Händen gezeigt, wie er ihnen die Kehlen durchtrennt, wie Derek Haysom nicht zu Boden gehen und sterben will. Und er sagte, Derek Haysom habe die Arme hochgerissen und sei groß wie ein Bär und viel stärker gewesen, als Jens Söhring erwartet hatte.
Ricky Gardner erinnert sich.
Ich saß auf einem Stuhl und spielte Derek Haysom. Söhring kam von hinten und schnitt mir die Kehle durch, so wie er es bei ihm getan hat.
Terry Wright.
Er hat wirklich beschrieben, wie er Nancy und Derek Haysom umgebracht hat. Und er hat uns nicht erlaubt, die Vernehmung auf Band aufzunehmen. Aber ich machte mir Notizen. Und ich muss sagen, dass die Atmosphäre im Raum, als er beschrieb, wie er diese beiden Menschen ermordet hat, die war elektrisch aufgeladen. Und das haben sich einem die Nackenhaare aufgestellt.
Nancy und Derek Haysom wehren sich gegen den Angriff, der immer weiter eskaliert.
It was just so intense and
es war sehr krass. Er hat diese Erfahrung noch einmal durchlebt und die Gefühle, die er hatte, als er die beiden ermordet hat. Natürlich hat er auch um sein eigenes Leben gekämpft, nachdem er zum ersten Mal zugestochen hat. Nancy Haysom rannte in die Küche und kam mit einem Messer zurück, um sich und ihren Mann zu verteidigen. Es war sehr krass.
As he was describing all this to us, it was just so intense. On the 8th of June, when he really went into detail.
Am 8. Juni, nachdem er auf die Einzelheiten der Morde eingegangen ist, hat er sehr deprimiert gewirkt, weil es ihm, glaube ich, langsam dämmerte, wie real alles war. Er war gefasst worden und nun würde er sich seinen Taten und der Bestrafung stellen müssen. Deshalb saß ich noch eine ganze Weile bei ihm in der Zelle, habe mich mit ihm unterhalten und ich konnte sehen, dass er ziemlich fertig und moralisch angeknackst war.
Die Tapes. Es gibt Audioaufzeichnungen von den damaligen Verhören und von Jens Söhrings Geständnis. Die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Immer wieder bittet Söhring während seiner Vernehmung darum, das Aufnahmegerät auszuschalten und nicht mitzuschreiben. Die Ermittler folgen seiner Bitte. Viele brisante Details in Söhrings Geständnissen werden deshalb nicht auf Band dokumentiert. Er spricht etwa den Satz, er habe Nancy und Derek Haysom getötet, während der Aufzeichnungen nie wörtlich aus. Folgende Ausschnitte der Gespräche zwischen Kenneth Beaver, Ricky Gardner und Jens Söhring zeigen, dass Söhring hier strategisch vorgeht.
Mir haben Sie gesagt, ich habe die beiden ermordet. Ich erwähne das jetzt vor meinen beiden Kollegen hier, dass Sie es mir gesagt haben. Haben Sie doch, richtig? Werden Sie jetzt behaupten, ich sei ein Lügner?
Ich werde nicht behaupten, dass Sie ein Lügner sind, weil ich diese Frage nicht beantworten werde.
Und warum nicht?
Weil ich das Recht dazu habe.
Könnten Sie sich aufs Wesentliche beschränken und einfach sagen, ich bin nicht nach Louis Chippings gefahren und ich habe Mr. und Mrs. Haysom nicht umgebracht.
Okay, ich werde jetzt wiederholen, was ich gestern gesagt habe. Wenn ich merke, dass ich einige Fragen nicht wahrheitsgemäß beantworten kann, ohne mich selbst zu belasten, werde ich sie nicht beantworten.
Bei ausgeschaltetem Rekorder findet Söhring den Ermittlern gegenüber sehr wohl klare Worte für seine Beteiligung an den Haysom-Morden. US-Polizist Ricky Gardner.
Da sagt er mir, dass er, selbstverständlich habe ich ihn auf seine Rechte hingewiesen, dass er mit mir reden will, doch ich soll es nicht aufnehmen oder Notizen machen. Dann redet er weiter und erzählt mir, dass er an dem Abend nach Louis Chippings gefahren ist und Mr. und Mrs. Haysom ermordet hat.
Terry Wright dazu.
Basically, I said, well, did you kill Derek and Nancy Haysom?
Ich habe ihn einfach gefragt, haben Sie Derek und Nancy Haysom umgebracht? Und er sagte, naja, Sie wissen die Antwort doch. Ich erwiderte, sicher, aber ich will es von Ihnen hören. Und er antwortete, ja, ich habe sie ermordet. Das ist jetzt nicht wortwörtlich wiedergegeben, aber vor vielen Jahren habe ich dazu eine Aussage gemacht. Den genauen Wortlaut kann man nachschlagen.
Auch wenn Söhring um diesen einen Satz während seiner Geständnisse immer wieder einen großen Bogen macht, gibt es am Ende der Verhöre ausreichend Mitschriften und Aufnahmen, in denen er sich selbst schwer belastet. Auch bei einem weiteren Geständnis, das er Ende 1986 einem deutschen Staatsanwalt gibt, bleibt er bei dieser Version der Ereignisse und schildert den Tathergang sogar noch eindringlicher. Alle Aufzeichnungen von Sörings Geständnissen werden später zur Anhörung und Einsicht bei den Prozessen von Söhring und Haysom zugelassen. Incommunicado. Jens Söhring und später auch sein Netzwerk erheben im Zusammenhang mit seinen Geständnissen schwerwiegende Vorwürfe gegen das ErmittlerInnen-Team. Söhring sei der Zugang zu seinem Rechtsbeistand verweigert worden und er sei incommunicado gehalten worden, Fachjargon für Isolationshaft, ohne die Möglichkeit, einen Anwalt zu kontaktieren. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Als Söhring und Haysom wegen Scheckbetrugs festgenommen werden, können sich beide aus einer Liste einen Anwalt aussuchen und wählen Keith Barker als ihren Verteidiger aus. Als sie wenige Wochen später, am 5. Juni 1986, zu den Mordvorwürfen verhört werden sollen, kennen sie also das Prozedere schon. Auch dieses Mal haben sowohl Elizabeth Haysom als auch Jens Söhring die Möglichkeit, einen Anwalt zu den Verhören hinzuzuziehen. Ihre Entscheidungen sind dokumentiert. Ricky Gardner erinnert sich.
Als man sie zurück zum Richmond Police Department brachte, bekamen beide ein Formular, auf dem stand, möchten sie im Beisein eines Anwalts oder ohne Anwalt mit der Polizei sprechen. Als Elizabeth sich registriert und ihr Formular ausgefüllt hat, hat sie angekreuzt, ja, ich möchte vor dem Gespräch mit der Polizei mit einem Anwalt sprechen. Als Jens sich registrierte, kreuzte er an, nein, ich spreche mit der Polizei. Ich habe keinen Anwalt verlangt.
Er dachte, er sei klug genug, um für sich selbst zu sprechen.
Als Söhring begonnen hat, den Mord zu gestehen, raten die Polizisten ihm nochmals dazu, einen Anwalt zu konsultieren.
Ich denke, das Klügste für Sie ist, nach unten zu gehen, um sich zumindest einen englischen Anwalt zu besorgen. Und mit dem besprechen Sie Ihren Fall, okay? Na dann los.
Elizabeth Haysoms Geständnis. Elizabeth Haysom hat schon beim ersten Interview nichts dagegen einzuwenden, dass die Gespräche aufgezeichnet werden. Ihr Anwalt ist anwesend und dessen Assistent. Der Raum ist voll, wie Terry Wright rekapituliert.
But what happened then? We were so busy.
Wir waren so sehr damit beschäftigt, Jens Söhring zu vernehmen, dass sie tagelang in ihrer Zelle saß. Sie muss sich gefragt haben, warum in aller Welt wir nicht mit ihr sprechen. Natürlich wusste sie nicht, was Jens gesagt hat. Am Sonntagabend dann, dem 8. Juni, wollte sie mit uns sprechen. Zuerst beteuerte sie, dass sie von den Morden nichts gewusst habe und dass Jens mit dem Auto weggefahren sei, um sich mit Freunden zu treffen. Und daran hielt sie fest.
Der Durchbruch gelingt bei Haysom erst nach vielen Stunden.
Natürlich hatten Ken und ich die Geständnisse von Söhring schon aufgenommen. Wir wussten also ziemlich genau, was passiert war. Wir haben haarklein ihre Geschichte zerpflückt, bis Ken Beaver schließlich sagte, kommen Sie, sagen Sie die Wahrheit. Sie haben den armen Jungen dazu verleitet.
Damit trifft Beaver bei Haysom einen Nerv.
I think when Ken called him that poor boy,
als Ken ihn armen Jungen nannte und behauptete, sie hätte ihn verleitet und die Schuld läge bei ihr, wurde sie für einen Moment lang ganz still. Ich glaube, das war der Auslöser dafür, dass sie eingeknickt ist und beschlossen hat zu gestehen. Zuerst hat sie auf unseren Druck hin gesagt, na schön, dann habe ich es eben getan. Es hat mich gekickt. Das war eine flapsige Bemerkung. Wenn man sich die Tonbänder anhört, dann wird klar, dass es kein Geständnis war. Sie hat nicht gesagt, dass sie am Tatort gewesen ist.
Sie haben ihm Briefe geschrieben, in denen Sie Ihren Eltern den Tod wünschen. Sie haben den armen Jungen wahrscheinlich dazu verleitet. Oder sind Sie beide zu gleichen Teilen schuldig?
Na gut, ich habe ihn dazu verleitet. Ich habe das alles getan.
Sie wussten, dass er es tun würde, nicht wahr?
Ich habe es selbst getan.
Seien Sie nicht albern.
Es hat mich gekickt.
Sie haben was getan? Was soll das heißen?
Das war ein Scherz.
Also gut, jetzt sagen Sie mir bitte die Wahrheit, ohne sarkastisch zu werden. Haben Sie Ihre Eltern gehasst?
Ich habe meine Eltern nicht gehasst.
And it was only after,
Erst nach einem langen Gespräch ist sie schließlich eingebrochen und hat erzählt, dass wir den Mord vorher geplant hatten. Und dass sie in Washington geblieben ist, um ein Alibi zu schaffen, während Jens Söhring die Morde begehen sollte. Sie blieb sehr ruhig und schämte sich einfach für das, was sie getan hatte. Söhring hingegen schien es zu genießen, Tag für Tag mit uns zu sprechen. Es schien ihm zu gefallen, im Mittelpunkt zu stehen.
Auch in ihrem Prozess 1987 bleibt Elizabeth Haysom bei der Aussage, die sie den ErmittlerInnen in London gegeben hat. Sie sei zwar selbst am Tag des Mordes in Washington D.C. geblieben, habe Jens Söhring aber zu den Morden an ihren Eltern angestiftet. Damit belastet sie sich selbst schwer und bekennt sich schuldig als Accessory before the fact, als Anstifterin des Doppelmordes. Dafür wird sie mit 2x45 Jahren Gefängnis bestraft. Die Gräueltat. Jens Söhring hingegen schildert noch eine andere Version. Den ErmittlerInnen gegenüber erklärt er, er habe die Haysoms zwar tödlich verletzt, jedoch seien die grausamsten Verletzungen durch eine Person begangen worden, die das Haus nach ihm betreten habe. Terry Wright dazu.
Throughout the interviews, even before the full confession on
Während der Vernehmungen, also noch vor dem vollständigen Geständnis am 8. Juni, hat Söhring darum gebeten, mit Ricky Gardner zu sprechen. Zunächst allein, dann auch in unserer Gegenwart und auf Band. Im Wesentlichen sagte er, dass er dachte, dass die Frau, die mit Nancy Haysom befreundet war und die Leichen gefunden hat, ihm ins Haus gefolgt sei, nachdem er sie getötet oder zumindest tödlich verwundet habe. Und dass sie dann Anrufe getätigt und Leute ins Haus gelassen habe, um eine Art Ritual an den Leichen zu vollziehen.
Wright glaubt die Geschichte nicht. Beweise oder Indizien, die dafür sprechen, gibt es nicht.
Ich glaube, er denkt tatsächlich, das sei passiert. Er glaubte, sie umgebracht oder immerhin halbtot zurückgelassen zu haben und dass jemand nach ihm das Haus betreten habe. Das hatte Elizabeth erzählt, um eine Erklärung für die von ihm verursachten Verletzungen zu haben. Danach hat er es dann selbst geglaubt.
ExpertInnen sprechen bei einem Mord, wie er sich im Haus der Haysoms zugetragen hat, von einem Overkill. Zu Deutsch Übertötung, auch als Mehrfachtötung bezeichnet. Der renommierte deutsche Kriminalist, Profiler und Autor Axel Petermann erklärt dieses Phänomen der Übertötung im Allgemeinen.
Mit dem Versuch der Dekapitation, also der Enthauptung, würde das also auf jeden Fall ganz klar für ein Übertöten sprechen, kann aber auch bedeuten, dass eine Depersonifizierung, eine Entmenschlichung des Opfers erfolgen sollte. Solche Taten haben wir, also übertöten als auch depersonifizieren, dann, wenn Täter doch schon mit dem Opfer irgendwie bekannt sind, wenn Wut, Hass, Aggression eine Rolle spielen, Erregung, fehlende Impulskontrolle doch vorhanden ist. Das könnte einen Hinweis auf den oder die Täter geben, wie mental die drauf waren oder in welchem Bezug sie zum Opfer gestanden haben.
Doch es gibt noch andere Gründe, warum es zu solch einer Übertötung kommen kann, erklärt Axel Petermann weiter.
Unerfahrene Täter neigen auch dazu, zu viel Gewalt an den Tag zu legen, weil das Opfer nicht stirbt und sie diesen Moment nicht ertragen können, dass das Opfer sich immer noch wehrt und weiter wehrt und immer noch lebt und sie ja eigentlich genau das Gegenteil von dem erreichen wollen, also Steigerung der Gewalt.
Das große Tauziehen. Elizabeth Haysom und Jens Söhring verbleiben fürs Erste beide in Obhut des britischen Staates. Sie haben hier eine erste Haftstrafe wegen des Scheckbetrugs abzusitzen. Die US-amerikanischen Behörden stellen jedoch bald einen Antrag auf Auslieferung, den Haysom ohne Widerspruch akzeptiert. Sie wird bereits 1987 in die USA zurückgebracht und vor Gericht gestellt. Söring weigert sich mit allen Mitteln gegen eine Überstellung.
Jens Söring hat entschieden, dass er nicht zurückgeht. Eigentlich ist er ziemlich wütend auf Elisabeth gewesen, weil sie der Auslieferung zugestimmt hatte. Das hat er uns in mehreren Briefen mitgeteilt. Er hat versucht, sie dazu zu bringen, gegen die Auslieferung vorzugehen. Sie sollte ihre Kontakte und die von ihrer Familie nutzen, um Personen der britischen Regierung, bei der Polizei und in der Justiz zu finden. Irgendjemanden, der ihm helfen könnte, das System zu manipulieren.
Setz dich hin und schreib an all deine gut vernetzten Freunde aus der Oberschicht. Nochmal, an alle, in toto, tu, restlos alle. Mach dich auf die Suche nach erstens erstklassigen, wirklich ausgesuchten Anwälten mit A, guten Verbindungen zum Innenministerium und B, mit Verbindungen zum Auslieferungsgericht in der Bow Street. Gerade diese persönlichen Verbindungen sind absolut außerordentlich super wichtig. Ich weiß nur, dass ich eine einigermaßen gute Chance habe, in mein Land zu kommen, wenn jemand mit den richtigen Beziehungen, den Richtern am Auslieferungsgericht oder den verschiedenen Richtern am Berufungsgericht ein Zauberwort ins Ohr flüstert, das am Ende den britischen Innenminister oder Minister des Innenministeriums oder wie auch immer er genannt wird, erreicht.
Jens Söring hofft auf einen Prozess in Deutschland und auf eine Beurteilung seiner Taten nach dem Jugendstrafrecht. Die Auslieferung in die USA bekämpft er weiterhin vehement. Denn dort muss er mit einer weitaus längeren Haftzeit oder sogar mit der Todesstrafe rechnen.
Er kämpfte also bis 1990 gegen die Auslieferung an. Während der ganzen Zeit blieb er dabei, dass er die Hasems getötet hat. Er ist nicht im geringsten von seiner Story abgewichen. Sein Fall ging bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser fällte daraufhin eine Grundsatzentscheidung, nach der europäische Länder eine Person nicht in ein Land zurückschicken dürfen, in dem ihr eine inhumane Behandlung oder die Todesstrafe droht. Diese Entscheidung ist heute noch gültig und hat vieles beeinflusst. Zum Besseren natürlich, denn die Todesstrafe wurde als Verstoß gegen die Menschenrechte eingestuft.
Nachdem die US-amerikanischen Behörden zusichern, dass Jens Söring im Falle einer Verurteilung keine Todesstrafe droht, wird er, circa 3 Jahre nach Elizabeth, am 12. Januar 1990 schließlich in die USA ausgeliefert und an das Gefängnis in Bedford County überstellt. Der Prozess.
He had a sheet draped over him.
Er hatte einen Laken um, das voller Blut war. Ich rief, oh mein Gott. Und er sagte, dass er meine Eltern ermordet hat.
Jens Söring, gibt es Ihrer Meinung nach irgendwelche Einwände gegen eine Urteilssprechung in Ihren beiden Fällen durch dieses Gericht?
Ich bin unschuldig.
Im Juni 1990 findet Jens Sörings Geschworenenprozess in Bedford County, Virginia statt. Sörings Hoffnungen auf eine Auslieferung nach Deutschland haben sich endgültig zerschlagen. Mit der Aussicht auf ein Leben hinter Gittern ändert Söring zum ersten Mal seine Strategie. In einer spektakulären Kehrtwende behauptet er in seinem Prozess nun plötzlich, seine Geständnisse seien falsch gewesen. Er sei unschuldig und habe die Schuld nur auf sich genommen, um Elizabeth Hasem zu schützen. Und in Wahrheit habe sie selbst ihre Eltern ermordet. Der Jurist und Experte für amerikanisches Strafrecht Andrew Hamill sagt dazu,
And now during his trial, he suddenly unveils
Jetzt vertrat er während seines Prozesses plötzlich eine ganz neue Theorie, und die lautete, ich habe die Verbrechen gestanden, aber ich habe sie nicht wirklich begangen. Er habe sie nur gestanden, um an Elizabeths Stelle die Verantwortung zu übernehmen, damit sie nicht überführt und wegen Mordes zum Tode verurteilt werde. Trotz allem hörten sich die Geschworenen seine neue seltsame Theorie an, die wenig Sinn ergab. Dann sahen sie sich seine 4-5 Geständnisse aus dem Jahr 1986 an, die ziemlich viele Übereinstimmungen haben und eine Menge Sinn ergeben. Und sie entschieden, dass jene Geständnisse ganz offenbar korrekt sind.
Sörings Prozess 1990 ist einer der ersten, der live im US-Fernsehen auf dem Daily News Channel Virginia übertragen wird. Heute vertreten er und sein Netzwerk mit Vehemenz die Meinung, sein Prozess sei unfair gewesen. Der Medienrummel habe die Geschworenen negativ beeinflusst. Andrew Hamill widerspricht dieser Behauptung.
Criminal trials are done by humans. And so
Strafprozesse werden von Menschen geführt. Manchmal platzt einem Staatsanwalt etwas heraus, das er nicht hätte sagen sollen. Manchmal erinnert sich ein Geschworener nicht genau an das, was in der Verhandlung gesagt wurde. Manchmal trifft der Richter eine falsche formelle Entscheidung. Jede einzelne Verhandlung weist Fehler auf. Aber als Anwalt lernt man schnell, die schwerwiegenden Fehler zu erkennen, die tatsächlich eine Auswirkung auf das Urteil haben.
Das US-amerikanische Geschworenengericht befindet den 24 Jahre alten Jens Söhring wegen zweifachen Mordes an Nancy und Derek Haysom für schuldig. Seine mehrfachen, in sich konsistenten Geständnisse spielen bei der Entscheidung der Geschworenen und des Richters eine zentrale Rolle. Er wird zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Auch Elizabeth Haysom wird zu einer langen Haftstrafe verurteilt. In ihrem Prozess belastet sie nicht nur sich selbst, sondern auch Jens Söhring schwer. Zu Beginn ihrer Beziehung schreiben sich Söhring und Haysom intensive und lange Briefe, verbringen jede Minute zusammen. Was von außen romantisch wirkt, hat in Wahrheit von Anfang an auch eine düstere und toxische Seite.
Jens acted of his own free will. He had a choice.
Er hat aus freien Stücken gehandelt. Er hatte eine Wahl. Er hatte eine Wahl. Er hatte eine Fahrt von 4 Stunden. Egal, was ich ihm vorher gesagt habe, egal, was ich ihm in den Monaten davor geschrieben habe, er hatte die Wahl, ob er meine Eltern tötet oder nicht.
Das System Söhring. Folge 2 von 8. Die Geständnisse. Es sprachen Luise Helm, Sven Brieger, Emilia Rosa de Vries, Jeremias Koschorz, Tom Radisch und Stefan Schad. Eine Produktion von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.